Geschichte der Radical Reformers von 1780 bis 1832, vierter Abschnitt. Aufstände und Tumulte waren in jener Zeit bald an der Tagesordnung. Das Passieren der Corn Bill im Jahre 1815 veranlasste zunächst Tumulte in allen Teilen Londons. In Bridport entstand eine ernstliche Revolte durch den hohen Preis der Subsistenzmittel. In Bury versuchten unbeschäftigte Arbeiter, die Maschinen zu zerstören. Ein Aufstand auf der Insel Ely wurde nicht ohne Blutvergießen unterdrückt. In Newcastle upon Tyne erhoben sich die Kohlenarbeiter, in Glasgow fielen mehrere blutige Straßengefechte vor, in Preston rebellierten die unbeschäftigten Weber. In Nottingham fielen die sogenannten Ludities über die Maschinen her und zerbrachen deren eine große Anzahl, da sie in ihren die Urheber aller Arbeiter leiden sahen. Und in Merthyr Tydfil fielen ernstliche Unruhen infolge einer Herabsetzung der Löhne vor. In Birmingham dadurch, dass man gar nicht mehr arbeitete und die Leute aus den Fabriken auf die Straße jagte. In Walsall rotteten sich Massen von Bettlern zusammen und in Dundee plünderte man infolge der hohen Brotpreise fast die sämtlichen Bäckerläden der Stadt. Es ist nicht abzusehen, zu welchen Exzessen der große Haufe noch übergegangen wäre, wenn sich nicht die Leiter der radikalen Partei der Volksbewegung bemächtigt und die in vereinzelten, wirkungslos vorübergehenden Tumulten vergeudete Volkskraft zu einer kompakten Opposition zusammengeschmiedet hätten. Vor allen anderen glänzen hinfort drei Männer als Führer dieser demokratischen Opposition. Der alte Major Cartwright, William Cobbett und Henry Hunt. Der erstere, schon im Jahre 1780 als Stifter der Society for Constitutional Information bekannt, hatte seinen ganzen Einfluss auf das Volk zu behaupten gewusst. Fast vergessen und übersehen während dem Geräusch der Kriegsjahre, setzte er die Agitation gegen das Gouvernement ruhig fort, bald in den Räumen eines Clubs, an die Gelübde der alten Demokraten erinnernd, bald Broschüren austeilend, in denen alle Missbräuche der Regierung beleuchtet wurden, bald auf offener Straße auftretend, um seine Meinungen unter das Volk zu bringen, und immer Respekt und Liebe gebietend durch die ruhevolle Würde seines ganzen Auftretens. Noch bedeutender als der alte Cartwright zeigte sich bald William Cobbett. Als Redner und Schriftsteller im höchsten Grade scharf und treffend in seiner Argumentation, humoristisch lebendig in seiner ganzen Darstellungsweise und zutraulich freundlich in allem, was an das Volk gerichtet war, verschaffte er sich bald einen ungemein großen Anhang. Fast in jeder Hütte der Manufakturdistrikte von Lancashire, Leicester, Derby, Nottingham und aller schottischen Fabrikstädte fand man Cobbetts Schriften. Billige Ausgaben machten sie allen zugänglich, und da die eigentlichen Schattenseiten der Staatsverwaltung und die Mittel zu einer radikalen Reform anschaulicher als je darin gemacht wurden, so entsagten die meisten Tumultuanten ihrem bisherigen ungewissen Treiben und schlossen sich dem schon bestehenden Clubs an, in denen die Meinungen Cobbetts bereits praktische Vertreter und Verbreiter fanden. Der dritte hervorragende Repräsentant der Demokraten war Henry Hunt. Weniger würdevoll in seinem Auftreten wie Cartwright und weniger geistreich und humoristisch als Cobbett, erlangte er nichtsdestoweniger bald durch derb plebejisches seiner Erscheinung den entscheidendsten Einfluss auf die Masse des Volkes. Hunt redete das Volk in seiner eigenen Sprache an. Er erkannte die Stichworte des Pöbels, wie alte geliebte Töne durchklangen sie seine Reden. Und Es bedurfte oft wohl nur der halben feurigen Beredsamkeit, deren er fähig war, um sämtliche Zuhörer zur Bewunderung, zum Enthusiasmus fortzureißen, um die Menge zum Tanzen, um die Masse zum Erheben zu bringen. Der Einfluss solcher Männer brachte bald die ganze Bewegung auf einen anderen Fuß. Man merkte, dass die gewöhnlichen Arbeiter, die sich ihr hingaben, unwillkürlich geschickter und systematischer in allem wurden, was sie unternahmen. Auch fehlte es nicht an Leuten aus ihrer eigenen Mitte, um die Neubekehrten zu leiten und anzuspornen. Die Sonntagsschulen der vorhergehenden 30 Jahre hatten manche Arbeiter so weit gebracht, dass sie als Vorleser, Redner oder Sekretäre bei den Dorfmeetings nützlich sein konnten. Bei einigen entwickelte sich auch eine entschiedene poetische Anlage, die zu populären Ergüssen Gelegenheit gab und die Zusammenkünfte verschönte. Durch so verschiedene Mittel wurden denn die Leute zuerst aufmerksame Zuhörer und dann eifrige Proselyten. Sie kamen aus ihren Hütten in ruhigen Tälern und Winkeln zu den wöchentlichen Meetings, lauschten dem, was vorging, und stifteten nicht selten neue Gemeinschaften und neue Clubs. Einer der ersten sogenannten Hampton Clubs bildete sich im Jahre 1816 in der kleinen Stadt Middleton bei Manchester, wo man die Meetings an einer Kapelle der Kilhamity-Methodisten behielt. Von dort aus wurden Abgeordnete nach Yorkshire geschickt, welche die Bewohner der großen Städte bald für die Sache der Reformers gewannen. Am 1. Januar 1817 hielt man in derselben Kapelle ein Meeting von Abgeordneten 24 verschiedener Distrikte, bei dem man die gewöhnlichen Resolutionen, die der gemäßigten Reformers, dass nämlich jeder Wähler ist, der Taxen bezahlt und dass jeder mit 18 Jahren wählen darf, dass immer 20.000 Menschen ein Mitglied zu einem jährlichen Parlamente senden, dass keine Pensionäre im Parlament sitzen dürfen und dass Talent und Unbescholtenheit die einzigen erforderlichen Qualitäten eines Vertreters sind, den weiteren Bestrebungen zugrunde legte. Eine weit größere Zusammenkunft hielt man bald darauf in dem klassischen Ort der englischen Volksmeetings, in der Crown and Anchor Tavern in London, bei der nicht nur die Repräsentanten sämtlicher Clubs der Metropole, sondern auch der des ganzen Landes und namentlich drei berühmter Leiter der Parteien zugegen waren. Der Major Cartwright, der dem Meeting präsidierte, war damals ungefähr 70 Jahre alt. Er war von mehr als gewöhnlicher Größe, gerade für sein Alter und sein ganzes Erscheinen verkündete Würde und Festigkeit. Als er sich niedersetzte, überflog sein Gesicht ein mildes, gutmütiges Lächeln und das Meeting brach in einem unendlichen Jubel aus. Zur rechten Cartwrights stand Cobbett, lustig und guter Dinge, wohl mehr als 6 Fuß hoch, sein Äußeres war im höchsten Grade ansehen. Seine Wangen waren rot und seine kleinen grauen Augen schimmerten recht launig. Er trug einen blauen Rock, eine gelbe Weste und hohe Stiefel. Cobbetts Haar war grau, seine Wäsche, Krawatte und so weiter waren vom feinsten Linnen und sehr weiß. Kurz, er repräsentierte vollkommen, was er immer zu sein wünschte. Ein English Gentleman Farmer. Hunt, eine kräftige, gedrungene Figur mit einem unternehmenden Kopfe darauf, nahm die linke Seite Cartwrights ein. Die Resolutionen dieses Meetings lauten einstimmig für allgemeine Wahl und jährliche Parlamente und veranlassten eine Deputation Hunts an Lord Cochrane und Sir Francis Burdett, welche sich auch beide verpflichteten, die Sache der Reformers im Hause der Commons verteidigen zu wollen. Während die Abgeordneten der Clubs und die Koryphäen der Partei auf diese Weise in London kaum ihre Mission vollendet hatten, bereitete ein Haufen Unglücklicher im Innern des Landes ein anderes Unternehmen vor, dessen klägliches Scheitern wohl mehr Entsetzen begleitete und ein deutlicheres Bild von der grenzenlos unseligen Lage der arbeitenden Bevölkerung lieferte, als wenn die Sache wirklich zu dem beabsichtigten Resultate gekommen wäre. Auf einem freien Platz in Manchester sammelten sich nämlich etwa 4.000 bis 5.000 Menschen in der Absicht, von dort zu Fuß nach London zu wandern, um den Regenten in Person ihre Not auseinanderzusetzen. Viele der Anwesenden trugen Betttücher, Bettdecken oder große Röcke, aufgerollt und festgebunden wie Knappsäcke auf dem Rücken. Andere bemerkte man mit Bündeln unter dem Arm, einige mit Papierrollen in den Händen, wahrscheinlich Petitionen oder dergleichen, und fast alle trugen dicke Stöcke. Ehe man die Reise antrat, wollten sich noch verschiedene Redner vernehmen lassen. Und schon schickte man sich an, dem ersten zuzuhören, als der Magistrat auf dem Platz erschien und nach Vorlesung des Rio Act die Versammlung durch Militär und Konstable auseinanderjagen ließ. Nur etwa 300 Personen schienen trotzdem entschlossen zu sein, ihren Plan auszuführen, und zogen von dem Ort des Meetings, dem später zu so trauriger Berühmtheit gelangten Petersfield, durch Mosley Street, Piccadilly hinauf, indem sie von Zeit zu Zeit noch einige aus den Nebenstraßen herbeieilende in ihre ungeordneten Reihen aufnahmen. Bei Ardwick Gain sammelten sich zuletzt der ganze Haufen. Der Anblick dieser Leute war bejammernswert. Einige schienen noch Kraft in den Gliedern zu haben und sahen ziemlich fröhlich aus. Bei anderen zeigte sich dagegen schon Zweifel in den Mienen, und sie folgten mit zögerlichem Schritt. Nur sehr wenige waren erträglich angekleidet und gut für die Reise ausgerüstet. Die meisten gingen in Lumpen, durch die der kalte Wind strich und die ein feiner, unaufhörlich niedertropfender Regen schon total durchnässt hatte. Der jüngere Teil der Reisenden schien alle Sorgen abgeschüttelt zu haben und hoffnungsvoll der Zukunft entgegenzuschauen. Die Gedanken anderer schweiften wohl schon zurück nach dem kaum verlassenen Hütten, wo Weiber und Kinder ihre Rückkehr abwarten wollten. Manche nahmen auch erst unterwegs von ihren Familien Abschied. Ein Trupp Hugh Manry folgte den Unglücklichen und nahm Beschlag von der Brücke zu Stockport, um ihnen den Weg zu versperren. Viele kehrten da zu ihren Wohnungen zurück, und nur der kleinere Haufen setzte unterhalb der Stadt über den Fluss und drang in Cheshire ein. Durch die Hugh Manry bald wieder eingeholt und mit Gewalt auseinandergetrieben, erhielten manche der Arbeiter Säbelhiebe, und einer wurde sogar auf Lancashire Hill erschossen. Von denen, die den Marsch fortsetzen konnten, erreichten ungefähr 200 Mann gegen 9 Uhr abends den Marktplatz zu Macclesfield. Manche blieben die Nacht über unter freiem Himmel und kehrten am frühen Morgen nach Hause zurück. Einige wurden von Freunden gastlich aufgenommen, andere zahlten für ein Quartier, und die, welche man gerade auffangen konnte, wurden von den Konstablern ins Gefängnis geführt. Wenige setzten am Morgen ihre Reise fort, ungefähr 20 kamen in Leek an, und nur von 6 weiß man, dass sie Ashbourne-Brücke passierten. So endete, was man spöttischerweise die Blanket-Expedition nannte.